das, was wir tun als Landschaftsarchitekten, dass wir fähig sind, auf eine Art und Weise Orte zu gestalten, die eine Verbindung stärken zwischen uns und der Welt.
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochzehn Landschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Sophie Holz zu Gast haben. Diese Folge richtet sich an alle Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und vor allem an diejenigen, die in den Entwurfsphasen aktiv sind. Mit Sophie Holz sprechen wir über ihr Dissertationsvorhaben, zum Beispiel über die daraus resultierende Frage, wie in Entwürfen mit klimatischen Eigenschaften spezifische Raumqualität geschaffen werden kann. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie dadurch vielleicht sogar die Verbindung zwischen Menschen und ihrer unmittelbaren Umwelt gestärkt werden kann.
Sophie Holz ist Partnerin bei Sinai Landschaftsarchitekten und leitet dort die Wettbewerbsabteilung. Sie hat Landschaftsplanung in Berlin studiert und war auch hier in der Lehre tätig. Im Gespräch mit ihr sind Luisa Balz und Klaus Herrmann. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
Ja, sehr schön. Wir sind hier auf dich aufmerksam geworden über die, deinen Bericht oder über deinen Kommentar in der Sichtachse in der Garten und Landschaft, den Mensch die Welt spüren lassen. Und überhaupt habe ich da erst davon erfahren, Sophie, dass du eine Doktorarbeit schreibst zum Thema Ästhetik des Klimas. Mhm. Ist das die Überschrift?
Ja, genau.
Und wir fanden das super spannend. Also erstens, wie du hier dieses Wahrnehmungsthema aufgebaut hast als wichtiges, vielleicht auch Merkmal einer guten Gestaltung von Freianlagen. Und dass du dich da sogar dann in der Doktorarbeit widmest. Wie bist du denn da drauf gekommen? Und was war denn für dich so die Intention und die Triebkraft, dich mit dem Thema schwerpunktmäßig zu beschäftigen? Mhm.
Also, eigentlich steht da die Frage dazu, wie ich irgendwann in die Uni gekommen bin, glaube ich, davor erstmal. Und das war bei mir so, dass ich ja schon als Studentin bei Sinai gearbeitet habe, da dann auch angestellt war danach. Und dann sind mein Freund und ich zusammen nach Australien gegangen, haben da gearbeitet, haben gereist, haben das so, also es war eine tolle Zeit und sind dann wiedergekommen. Und ich hatte immer den Wunsch, mich nochmal in der Disziplin weiterzubilden. Und dafür war natürlich so eine Unistelle eigentlich, war das immer mein Traum. Und um ehrlich zu sein, auch als ich selber schon studiert habe, habe ich eigentlich, da waren die wissenschaftlichen Mitarbeiter damals, Ulrike Böhm, ein großes Vorbild, also unerreicht damals so als für mich kleine Studentin. Und das war dann quasi immer für mich so eine Art Traum, nochmal an die Uni zu gehen, selber so einen Job da machen zu können und die Möglichkeit zu haben, mich mit einem Thema innerhalb der Disziplin vertieft zu beschäftigen. Also es war, also kam und kommt mir immer noch wie ein großer Luxus vor, dass man ja 40 Stunden lang arbeitet, man macht einen großen Teil Lehre, was mir immer sehr viel Freude gemacht hat. Das habe ich ja auch als Tutorin damals gemacht schon. Und dann hat man aber wirklich ganz viel Zeit zu lesen und zu reflektieren über das, was man ja die Jahre vorher, also ich habe ja vorher dann ein paar Jahre ja schon gearbeitet, was man da gemacht hat. Und also das war für mich wirklich erstmal diese Wahrnehmung von Luxus. Ich habe hier Zeit, mich mit was zu befassen, was mir wichtig erscheint. Und da war natürlich die Frage, was ist es eigentlich genau, was mich interessiert? Und einerseits stand da das Interesse ein Stück weit fest, weil ich durch meine Ausbildung bei Herrn Weidinger auch und auch durch das Arbeiten im Objektentwurf, also im Landschaftsarchitekturbüros, da schon sehr gefestigt war, dass ich wusste einfach, das, was mir Spaß macht und was ich vielleicht auch ganz gut kann, ist das Entwerfen von ganz konkreten Orten. Also es ist nicht das Überregionale, ist meine Maßstabsgröße, sondern der ganz konkrete Ort. Und wie kann man den mit der allerbesten Raumqualität entwerfen? Das war sozusagen, das ist das, so, wo ich herkomme. Und dann war es mir wichtig, dass ich zu der Forschung, die ich dann ja die Chance hatte zu machen, was Aktuelles finde. Also ich wollte gerne irgendein Thema auch haben, wo ich das Gefühl habe, das betrifft jetzt vielleicht nicht nur mein persönliches Interesse, sondern ist vielleicht auch etwas, was der Disziplin zugutekommen könnte. Und dann bin ich natürlich relativ schnell auf das Thema des Klimas gestoßen. Das ist ja ein riesiges und seit Jahren auch schon gegenwärtig bei uns in der Profession. Also ich habe angefangen mit der Themensuche, ich glaube 2015 war das. Und bin dann eigentlich über über das Besuchen von Projekten, oder ich habe mich immer gefragt, so, was ist es eigentlich, was mich fasziniert an Projekten, wenn ich sie besuche, weil dieses Exkursionsmachen und so, das ist ja ein großer Teil auch unserer also Arbeit an der Uni auch. Und ich finde auch, so kann man sich sehr gut weiterbilden als Landschaftsarchitektin.
Macht man ja ohnehin dauernd, sobald man einmal auch, man versucht privat spazieren zu gehen, ja, und eigentlich.
Dann analysiert man sich oder nimmt ja wahr und findet Sachen toll. Und diese Frage, was finde ich eigentlich gut hier an dem Ort, hat mich dann zu diesen klimatischen Phänomenen gebracht. Also die Orte, die mich ganz besonders berührt haben, waren häufig welche, die ich sehr intensiv wahrgenommen habe. Und da kommen wir dann gleich zu dem Thema von dieser multisensorischen Wahrnehmung. Und da spielen halt die klimatischen Prozesse und Phänomene eine riesige Rolle da drin. Ist ja klar, nicht? Weil Klima ist erstmal der haptische Sinn, das Wärme, der Wärmesinn, Kältewahrnehmung und so weiter. Und daraus hat sich dann dieses Thema gebildet. Also der Wunsch wirklich, den Objektentwurf zusammenzubringen mit einem aktuellen Thema, was unsere Profession, glaube ich, über die nächsten Jahrzehnte noch beschäftigen wird.
Es ist ja auch ein gesellschaftlich relevantes Thema. Es geht ja auch ein bisschen über die reine, sag mal, Profession hinaus, sondern es ist ja etwas, was weit über unseren Beruf hinausweist und eigentlich unsere Zukunft im Ganzen betrifft. Und es ist ja auch ein Thema, das gerade im Moment nicht nur aktuell ist, weil es eine schiere Notwendigkeit gibt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern weil es ja eigentlich ein Streitthema ist. Wenn es ums Geld geht oder wenn es um gesellschaftliche Prioritäten geht, scheint jetzt im Moment das Klimathema ja ein bisschen unter die Räder zu kommen. Und wie ich jetzt deinen Artikel lese, den Mensch die Welt spüren lassen, ist da ja unheimlich viel Poesie und Positives drin. Also etwas, was uns, so habe ich es jedenfalls interpretiert, was uns helfen soll, ins Umwelthandeln zu kommen, indem wir die Umwelt besser wahrnehmen, multisensorisch verstehen. Und so wie du das auch in diesem Park, Dania Park in Malmö, glaube ich, ist der, ne, beschreibst, soll uns das ja sozusagen auch einen positiven Schub oder eine positive Energie geben, sich mit unserer Umwelt in einer adäquaten Art und Weise auseinanderzusetzen und diese wahrzunehmen. Ne? Und da bin ich am Überlegen, auch im Gespräch, wie wir das hinkriegen, von dir auch vielleicht so ein paar Tipps zu kriegen, ein paar Hinweise zu kriegen, wie du glaubst, wie man das tun kann, indem man seine Landschaftsarchitektur danach ausrichtet.
Also das, was du ansprichst, ein Stück weit ist ja dieser Gap, sage ich mal, zwischen dem, was wir wissen und dem, wie wir uns verhalten. Mhm. Also ich weiß, dass die Umwelt wichtig ist. Ich weiß, dass die klimatische Erwärmung fortschreitet, aber wir handeln nicht dementsprechend. Und das ist ja ein riesiger Themenkomplex, nicht? Der in der Soziologie viel diskutiert wird, der in der Erkenntnisphilosophie viel diskutiert wird. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Landschaftsarchitektur da einen Beitrag leisten kann. Aber man muss es natürlich vorsichtig formulieren, weil uns ist wahrscheinlich auch klar, oder mir ist es auf jeden Fall auch klar, dass wir jetzt nicht alleinig die Welt retten können oder wir jetzt auch nicht als Landschaftsarchitekten den Schlüssel zur Wahrheit in Frage nicht. Also das ist ganz klar, das muss man vielleicht einmal vorweg sagen. Aber ich bin doch davon überzeugt, dass das, was wir tun als Landschaftsarchitekten, nämlich halt die Orte zu gestalten, dass wir fähig sind, auf eine Art und Weise Orte zu gestalten, die eine Verbindung stärken zwischen uns und der Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Teil unserer Arbeit, eigentlich dessen, was wir machen, nicht? Dass wir diese Beziehung zwischen uns und der Welt stärken und aus diese Beziehung zu einer positiven und einer hoffnungsvollen Wahrnehmung hin so triggern, sage ich mal, ein Stück weit.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel beschreiben? Oder ist dir da sowas vor, wenn du darüber sprichst, sind dir so Bilder vor Augen,
die du? Also ein Beispiel ist ja das, was ich tatsächlich da auch in der Garten und Landschaft beschrieben habe. Das ist mag ich sehr gerne, weil das so sehr, sehr haptisch ist. Und zwar hast du das ja gerade schon kurz gesagt, das ist der Dania Park in Malmö, in Schweden, von dem Landschaftsarchitekten Andersen und Sweco, die Architekten dazu. Und das ist ja eigentlich so ein recht bunter Park im Sinne von Materialität und Formsprache und so weiter. Mich interessiert ja vor allen Dingen die Promenade vorne, die das Wasser erschließt. Und da gibt es die sogenannten, also ich nenne sie immer Badelinsen. Das sind so ganz große Treppenabgänge, wo man halt sich dann zum Wasser hinunter bewegt. Und die Art und Weise, das wäre meine These, wie diese Orte gestaltet sind, also wie genau konkret dieser Ort gestaltet ist, wie komme ich von der Uferpromenade runter zum Wasser, ist eine solche, die mich als Mensch, der diesen Ort wahrnimmt, in Verbindung bringt mit dem Meer. Und wie passiert das? Also es fängt erstmal an, dass ich oben auf der Promenade etwas weiter entfernt vom Meer stehe. Also da ist das noch keine große Verbindung da. Das ist erstmal nur ein visueller Blickbezug. Und dann gibt es sehr große, breite Treppenstufen, die man sehr langsam hinunter flaniert fast. Also man rennt da nicht runter, sondern man geht da schon mit einer gewissen Langsamkeit und Entspanntheit dem Meer entgegen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir gehen, macht ganz viel aus, wie wir ein Projekt eigentlich überhaupt wahrnehmen, nicht? Und wie wir auch in eine, also das Gehen bringt uns natürlich auch in eine bestimmte Stimmung. Und dann kommt man runter zum, ist man unten relativ nah am Wasser, steht auf so einer Beton, auf der letzten Betonplattform und tritt auf eine hölzerne Badeinsel. Die ist nicht groß, hat vielleicht so einen Durchmesser von, ich würde mal sagen, 3-4 Meter. Als Holzpodest, wie gesagt, gefertigt und man steht vielleicht 10 Zentimeter oder so über dem Wasser. Und natürlich hat das Wasser Wellengang. Also das heißt, bei 10 Zentimeter können wir uns vorstellen, das Wasser schwappt immer wieder über diesen Podest hinüber. Und nachdem man nun aber da so langsam königlich hinuntergeschritten ist und am Meer steht, will man ja auch nach ganz vorne gehen, oder? Also ich will ganz sicher nicht 2 Meter vor Ende dieses Podests stehen bleiben. Also was muss ich eigentlich machen? Ich muss meine Schuhe ausziehen. Ansonsten habe ich nasse Schuhe. Also zieht man die Schuhe aus, obwohl es 5 Grad irgendwie gefühlt ist. Das Wasser geht nach vorne und dann steht man da vorne auf diesem nassen Holz, fühlt es mit den Füßen, ne? Also diese nassen Holzplanken und dann kommen die Wellen, die rüberschwappen. Schwapp, schwapp, immer wieder rhythmisch ziehen die über die Füße rüber. Man spürt diesen Sog vom Wasser, man wird quasi wieder ins Meer zurückgezogen. Gleichzeitig der Wind, der einen ins Gesicht weht, die Gischt, diese Luftfeuchtigkeit, die man auf den Wangen spürt. Das ist ein super intensives, eine ganz, ganz intensive Erfahrung.
Du beschreibst jetzt ja sozusagen auf eine sehr poetische Art. Ich fand es auch wunderschön beschrieben, wie du das hier beschrieben hast. Und jetzt ja auch nochmal. Ich glaube, du möchtest da auch sofort hin und da ins Wasser treten und mit meinen Füßen das Meer spüren. Du beschreibst ja praktisch die Fähigkeit, mit Landschaftsarchitektur den Menschen die Umwelt und die natürlichen Entitäten, hast du es, glaube ich, genannt, nahezubringen. Das ist ja was unheimlich Schönes. Das Meer, das Wasser, was einen umgibt, der Wind, der einem durch die Haare weht und das Wasser umspült die Füße. Aber in Zeiten des Klimawandels ist ja Wind und Wasser auch was Bedrohliches. Die Stürme, die jetzt sozusagen zunehmen, die Überschwemmungen, die auf uns zukommen. Also wie kann dann sozusagen das dazu beitragen, dass man, wie du schreibst, irgendwie ein Verständnis für die Umwelthandlungen erweckt und auch so sozusagen ein Antrieb entsteht, um etwas dagegen zu tun?
Weil ich glaube, das ist grundsätzlich, dass nur das, was mich tatsächlich betrifft und etwas, wofür ich eine Fürsorge empfinde, oder etwas, was mir irgendwie nahe geht, dass ich dafür eine Fürsorge empfinde und eine Art des Kümmerns entwickle oder dass es mich überhaupt interessiert. Ne? Also das ist ja auch das, was in der Soziologie zurzeit so besprochen wird und wo die Emotionen wieder so einen Aufwind bekommen in der soziologischen Forschung. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Artikel darüber irgendwas sage, aber das fand ich bei dieser Doktorarbeit total interessant, die soziologischen Forschung dazu zu lesen. Also ganz speziell von Hartmut Rosa, der über Resonanz schreibt. Das ist ja einer der bekanntesten Soziologen in Deutschland. Und er sagt ja eigentlich...
Den haben wir noch nicht in den Podcast gekriegt, wir haben es versucht.
Ja. Wäre ich gern dabei als Gast, wenn er kommt, hätte ich ein paar Fragen. Er sagt ja eigentlich, also seine Kernthese, so wie ich sie verstehe, ist, dass er sagt, also mit der Resonanz beschreibt er ja die Beziehung nicht nur zwischen Menschen, sondern eigentlich geht es um Mensch-Natur auch ganz viel. Und dass eine resonante Beziehung die gelungene Beziehung ist und dass die dass sie das Gegenteil einer entfremdeten Beziehung ist. Mhm. Und die resonante Beziehung, also da beschreibt er ja so verschiedene Charakteristika, die eintreffen müssen, damit eine Beziehung als resonant wahrgenommen würden, aber ganz wichtig ist, dass es ein Antwortverhältnis gibt. Also man nimmt etwas wahr, man antwortet selber darauf und dass es wie so eine Art Schwingung entsteht zwischen diesen unterschiedlichen Menschen, Natur, Tier, was auch immer, was da aufeinander trifft. Und das Gegenteil, in dem wir aber häufig in unserer Gesellschaft leben, eigentlich diese entkoppelte, sehr rationale, manchmal auch positivistische Weltanschauung steht, in der man eher entfremdet voneinander ist und die Dinge analytisch betrachtet. Und in diesem sich einlassen auf etwas und diese Orte, die verführen einen ja dazu, sich einzulassen auf etwas, nicht? Mhm. in diesem sich einlassen auf etwas, das ist dann der Schlüssel oder könnte ein Schlüssel sein, um halt wieder in Verbindung miteinander zu treten. Und das wäre sozusagen eine andere, es könnte ermuntern, uns selber anders wahrzunehmen in diesem ganzen Zusammenhang, wer bin ich eigentlich als Mensch in der Welt? Also was für eine Position habe ich? Bin ich hier der Herrscher über die Welt oder bin ich einfach ist das eigentlich ein großes Miteinander? Mhm. Also in vielen, ich würde sagen, unsere ganze Gesellschaft, in vielen Belangen, wie wir sie aufgebaut haben, sind wir eher als rationale Könige dieser Welt, verstehen wir uns. Oder so eine lange Zeit zumindest. Vielleicht kommt das jetzt ein bisschen mal ins Umschwenken, aber ja, ich glaube, da kann man, also oder das fand ich sehr bereichernd in der Soziologie zu lesen.
Vielleicht auch nicht sagen, die kommen ja aus einer Richtung, die nicht, wie wir vielleicht sich dann als Teil des Ingenieurwesens verstehen oder verstehen können. Also das tue ich jetzt nicht komplett und trotzdem habe ich mich total wiedergefunden in diesem Artikel, dass wenn ich meinen Entwurf vorstelle, schnell dazu verleitet bin, ihn technisch korrekt zu erklären, zu begründen, warum dies und dies ist und nicht mit Gefühlen zu arbeiten. Und zu sagen, wenn man da lang geht, dann fühlt man sich geborgen oder da wird das und das geweckt oder irgendwie, das ist irgendwie schön, weiß ich nicht, ich sehe schon die romantischen Pärchen da entlang flanieren oder die hellen Kinderstimmen, die da glücklich kreischen, so ist es ja selten, was aber eigentlich schade ist, weil in diesem, bei Resonanz denke ich auch an Kommunikationsmodelle, wo man ja auch immer wieder lernt, Worte sind schön, aber eigentlich das, was die Menschen sich merken, sind die Gefühle dabei. Ich beobachte dich und denke mir, der sieht aber irgendwie traurig aus oder wütend und ich merke, ich fühle mich so und so und das bleibt, das beeinflusst die Worte, die ja gar nicht objektiv sind. Und so ist es vielleicht auch, es bleibt viel mehr hängen, ob ich in einem Park gerade was fühle oder in einem Freiraum oder ob ich da auf der richtigen Wegebreite langlaufen kann.
Ja. Also was du gerade beschreibst, hat ja auch einen guten Grund, warum man jetzt nicht anfängt, darüber zu reden, also wie lustig sich die Kinderstimmen und so anhören im Park. Weil es ist gar nicht so einfach, solche Orte zu beschreiben auf eine Art und Weise, dass es nicht kitschig wird und dass es nicht oberflächlich wird. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch der Grund dahinter. Nicht? Es ist sehr viel einfacher, über die korrekten Breiten eines Weges zu sprechen, als darüber, welche Atmosphäre der Raum eigentlich kreiert und warum. Der Einsatz bestimmter Elemente und die Komposition dieser Elemente genau diese Atmosphäre erzeugen. Das ist, also ich fand es schwierig. Ich muss sagen, das ist etwas, was ich jetzt nicht immer irgendwie, was nicht sofort gelingt. Das ist ja sehr viel einfacher zu messen und zu sagen, ja, der Weg hat eine Wegebreite von 3 Meter und hier als Parkweg ausreichend.
Das stimmt. Also Landschaftsarchitektinnen untereinander verstehen sich denn, wenn man das sehr technisch ausdrückt, in der Planungsrunde wäre ja fast der gemeinsame Nenner mit lauter Professionen das, was du sozusagen jetzt romantisierende oder kitschig anmutende. Also manchmal erklärt man was und meint, es kommt einfach nicht an, was verschiedenste Gründe hat. Aber wenn man sich jetzt alle als Menschen sieht, also man könnte vielleicht einen Kompromiss finden oder zumindest mal manchmal bewusst überlegen.
Ich meine, man versucht es ja schon manchmal. Ne? Also wir haben gerade über Wettbewerbe gesprochen, bleibt es die Wettbewerbsabteilung bei Sinai. Man versucht es ja schon zum Teil, oder nicht jedes Büro, aber manche in ihren Bildern, in ihren Perspektiven, in ihren Dingen Stimmung zu erzeugen, ne? Und auch Gefühle zu erzeugen. Ne? Geht ein Luftballon in die Luft, da fliegen Vögel im Hintergrund, der Himmel ist hell oder es ist regnerisch. Also man versucht ja schon, Stimmung und Gefühle in den Menschen zu wecken und nicht nur fachlich technische Pläne abzugeben, sondern die Leute letztendlich auch in ihren kognitiven und emotionalen Dingen irgendwie so ein bisschen zu berühren.
Aber auch da würde ich nochmal ganz kurz das, was du beschreibst, dieses Luftballon, also fröhliche Kinder in hellen Kleidern, so Blümchen und so weiter, das geht ja immer genau in eine Anmutung, nicht? In so eine leichte Leichtigkeit und so eine gewisse, ja, eine leichte Heiterkeit, irgendwie ganz, ganz leicht verdaulich. Darum geht es mir überhaupt nicht. Also ich fände es nicht als Ziel, Räume zu entwerfen, die genau immer diese Stimmung transportieren, sondern ganz, also auch in der ganzen Atmosphärendiskussion geht es ja nicht darum, sondern jetzt spezifisch verschiedene Atmosphären zu kreieren. Und dann ist natürlich diese Heiterkeit, diese leichte Heiterkeit eine, die gut verkaufbar ist wahrscheinlich, weil ja dieses Harmonie, so ein harmonisches Bild vermittelt. Aber das wäre total langweilig, wenn alle Räume so wären. Also das
Regel versuchst du ja in den Bildern, die du erzeugst, mit einem Wettbewerbsbeitrag, der in die Zukunft weist, der vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren funktionieren soll, Bilder zu erzeugen, die irgendwie aus deiner Perspektive, je nachdem, welche Einstellungen man hat als Planer, also als Planungsbüro, letztlich eine positive Zukunft zeigen. Genau.
Positiv, ja, aber nicht unbedingt nur dieses Leichte und Schmetterlinge.
Nee, aber du würdest jetzt nicht zum Beispiel in der Innenstadt, wenn du selber davon überzeugt bist, dass es darum geht, irgendwie den Verkehr irgendwie aus den Innenstädten etwas zu reduzieren oder zumindest die Freiräume, die jetzt von den PKWs in Anspruch genommen werden, durch Menschen irgendwie zu ersetzen, würdest jetzt nicht dicke SUVs zeigen, auch wenn es in der Realität jetzt heute so ist, sondern würdest zeigen, das, was du in den nächsten 10 Jahren dir eigentlich wünschst für diesen Ort und warum du die Planung so in diese Richtung getrieben hast.
Ich hatte noch ein anderes Beispiel, was mich, was ich auch besucht hatte jetzt in den letzten Jahren, und das ist ein ganz schönes Beispiel für eine ganz andere, ein anderes Beispiel an Atmosphäre, was erzeugt werden kann, auch über diese klimatischen, über das klimatische Entwerfen. Und zwar ist es auch eine Promenade am Meer, und zwar in Trondheim von SLA, also von Stiel Andersen Architekten, Landschaftsarchitekten entworfen in Trondheim. Und was ich daran so spannend fand, also Trondheim ist eine Region, muss man wissen, wo ganz viele, also nicht ganz, wo zwei verschiedene Klimazonen aufeinandertreffen. Und dadurch ist es eine der Regionen, an denen die meisten Stürme der Welt oder in Europa, der Welt weiß ich jetzt gerade gar nicht, wahrscheinlich in die meisten in Europa auftreffen. Und der Entwurf von SLA, der zielt nun gar nicht darauf ab, dieses stürmige Wetter und dieses Regenwetter irgendwie zu erträglicher zu gestalten und angenehmer zu gestalten, sondern eigentlich zielt er nur darauf ab, das zu intensivieren. Mhm. Und das finde ich total spannend als Strategie nochmal, nicht? Also es muss nicht immer darum gehen, etwas zu mildern und zu mitigieren, sondern es kann genauso gut darum gehen, eine Kraft, die man vor Ort vorfindet, zu stärken. Und die haben das zum Beispiel so gemacht, dass sie die sehr schwere Wasserpromenade aus Ortbeton, ganz rauer Besenstrich, es gibt kein Geländer, es gibt wirklich gar keine Absturzsicherung, man läuft direkt am Meer, es gibt eine ganze raue Steinböschung, also man ist sehr dem Meer ausgesetzt eigentlich wirklich. Und diese Materialität des Ortsbeton hat mich da fasziniert tatsächlich, auf so einer ganz kleinen Maßstabsebene, weil der in unterschiedlichen Körnungen hergestellt ist. Dann, wie gesagt, mit so einem ganz rauen Besenstrich teilweise aber auch sandgestrahlt ist. Also unterschiedliche, diese Oberflächenbearbeitung, unterschiedliche Rauigkeiten entstehen lassen. Und dann, wie SLA das ja gerne macht, mit diesen Regenrückständen arbeitet. Und in den sehr rauen Teilen des Ortbetons bleiben dann immer ja, so Changierungen vom Wasser natürlich zurück, die dann wieder so Himmelsspiegelung bilden und so ganz schöne Muster letztendlich auch auf dem Boden hinterlassen. Diese Feuchtigkeit einfach eigentlich ständig gegenwärtig ist. Und in Trondheim regnet es irgendwie, ich glaube, 200 von 300 Tagen im Jahr. Also man könnte denken, das Wichtigste ist, erstmal den Regen wegzukriegen, damit, wenn die Sonne mal scheint, mal endlich mal der Regen weg ist. Aber das war gar nicht das Ziel, sondern eigentlich war es diese ständige, auch die Gleichzeitigkeit dann von Sonne und trotzdem noch das Nasse da zu haben, das Ziel des Entwurfs.
Wenn du von Ästhetik des Klimas sprichst, welche Elemente sind am prägsamsten? Wir hatten jetzt schon Wasser, wahrscheinlich als Hauptakteur, und Wind. Was, wie
die Strahlung natürlich, also die, der Umgang mit der, also Licht und Schatten als das, was visuell ist, aber das, was wahrgenommen wird, natürlich ganz, ganz stark die Sonnenstrahlung, die dann als Wärme oder als Kälte erfahrbar ist. Die Wind hattest du genannt, den Niederschlag hattest du genannt. Letztendlich auch die, ich habe sie in der Arbeit Klimaträger genannt, also auch sowas wie die also Materialien, die ja dann auch sich unterschiedlich verhalten, je nachdem, welchem Klimaelementen sie ausgesetzt werden.
Mich interessiert, ich habe gerade noch mal so kurz in den Artikel reingeguckt, du schreibst ja auch, dein Doktorarbeit heißt ja Ästhetik des Klimas und nicht Ästhetik des Klimawandels oder Extreme. Und was du jetzt beschrieben hast, ist ja sozusagen, glaube ich, jetzt eben aufgefasst, der Versuch, die Menschen mit der Natur und mit dem Klima in Kontakt zu bringen und in unseren Entwürfen auch spürbar zu machen und dadurch auch so eine Art Wertschätzung für die Natur und für das Klima zu generieren und für die Umwelt und dadurch auch vielleicht stärkeren Handlungsdrang zu entfalten, diese Umwelt auch zu schützen. Jetzt haben wir ja durch den Klimawandel, wie der Name schon sagt, es verändert sich ja das Klima. Das heißt, damit verändert sich ja auch unter Umständen die Ästhetik des Klimas. Ne? Also man muss vielleicht mit anderen Mitteln irgendwie arbeiten, wenn wir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre noch vielleicht Zeit haben, um das Ruder rumzureißen. Und darum ändern sich ja im Moment auch die Entwürfe der Landschaftsarchitekten. Die werden grüner, sie werden nicht mehr so freigeräumt von Bäumen und es wird nicht mehr nur darauf geachtet, dass die städtebauliche Figur stimmt, sondern es wird auch geguckt, dass das Thema Regenwasser, dass das Thema Beschattung stärker in den Fokus rückt. Dadurch ändern sich ja die Bilder und es ist vielleicht auch, jetzt komme ich vielleicht auch auf so einen Entwurfsmaßstab in der Objektplanung. Es heißt, es wird vielleicht auch dazu kommen, dass nicht nur Pfützen und Wasser irgendwie sich stärker in den Entwürfen finden, sondern dass auch das Thema der Versickerung sichtbar gemacht wird. Dass man also zeigt, okay, das Wasser, das von den Dächern und von den befestigten Flächen kommt, das wird irgendwie zur Versickerung gebracht, aber möglichst nicht unterirdisch und unsichtbar und heimlich, so wie es bisher war, sondern vielleicht auch oberflächlich. Oder das Thema der Bäume, der klimaresilienten Bäume, wird irgendwie jetzt auch das Bild der heimischen Natur, die immer noch in den Baumschutzverordnungen so ein bisschen schlummert, abgelöst. Dass man sagt, das geht nicht mehr, wir müssen neue Bilder erzeugen. Das wird sich verändern. Die urbane Landschaft von 2030 wird anders aussehen als 2020, hoffentlich. Und da könnten ja auch Ästhetiken entstehen, die neu sind und die auch vielleicht die Menschen dazu bringen, sich mit den Potenzialen, die da drin schlummern, also indem man die Umwelt verändert, auch vielleicht den Klimawandel etwas entgegenzusetzen oder zumindest den nicht nur als Bedrohung zu sehen, sondern auch als Chance.
Ja, das ist überhaupt das Schöne auch an unserem Beruf, oder? Dass wir eigentlich immer die Möglichkeit haben, so einen positiven Lebensentwurf zu bauen. Mhm. Das finde ich wirklich faszinierend. Ich war mal auf so einer Exkursion in den Niederlanden mit Studenten und da stand irgendwo ganz fett auf dem Radweg geschrieben, einfach nur so, also handschriftlich, das war jetzt keine Kunstaktion, also hat irgendjemand hingeschrieben, Architecture is Built Philosophy. Mhm. Und das fand ich so auf den Punkt gebracht, weil genau das ist es ja letztendlich, was wir als Landschaftsarchitekten genauso können. Mhm. Und das, was uns ja, also, glaube ich, was Großteil der Disziplin eigentlich antreibt, einen positiven Lebensentwurf in gebauter Form hinzukriegen.
Genau. Und ich hab das ja, nur einen ganz kleinen Exkurs vielleicht dazu. Ich hatte dich ja auch versucht, auf diese Energielandschaftstagung zu bewegen. Du konntest nicht an dem Tag leider, wo wir mit dem BDLA darüber diskutiert haben, wie vielleicht die Veränderungen in den Kulturlandschaften der Welt jetzt eingesetzt haben in den letzten 10, 20 Jahren und die sich noch massiv fortsetzen werden, vielleicht auch durch landschaftsarchitektonische Mittel flankiert werden können, indem man eben die Windparks und Solarparks und auch die Biomasseanbaulandschaften, die einfach unsere Landschaften zunehmend prägen, nicht einfach nur den Technikern und den Ingenieuren zu überlassen, sondern auch in ein ästhetisches, neues Kulturlandschaftsverständnis sozusagen einzubetten und damit auch positiv zu besetzen und nicht mehr nur davon zu sprechen, dass Windparks eine Bedrohung sind und die Landschaft verspargeln und dass Solarparks blenden und die Menschen irgendwie sozusagen vom landwirtschaftlichen Anbau abschneiden, sondern dass man versucht, eben da auch positive Bilder zu generieren und das Ganze auch als Chance zu begreifen.
Absolut, ja. Also da ist wirklich noch viel Arbeit zu leisten.
Genau.
Weil, also wir erleben ja jede Landschaft natürlich mit dem Vorwissen, nicht? Und auch mit einer Erwartung. Und ich merke das auch bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir im Freundeskreis immer wieder, dass wenn man in einer solchen Landschaft ist mit vielen Windrädern, dass die Reaktionen nur negativ sind. Also auch von Leuten, die das natürlich alles wissen und verstehen. Und ich hatte jetzt gerade wieder über Weihnachten oder Silvester so eine, wenn man mit Freunden auch verreist in der Uckermark, da stehen ja auch viele, viele Windräder. Und sind dann zum Einkaufen gefahren und meinte oder mein Kumpel auch so, ja, er findet das ja so, also, so schlimm und mit diesen ganzen Windrädern und so und das gar nicht verstanden. Meinte so, naja, aber also ich war echt so ein bisschen über, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil der ist ein super aufgeklärter Typ. Also er versucht sein ganzes Leben so auch umzustellen in einer Hinsicht auf Nachhaltigkeit. Aber da tut er sich wirklich richtig schwer und meinte, weiß er auch. Also er weiß schon, dass das alles sein muss, aber trotzdem, wenn er ehrlich ist, möchte er das so nicht haben, sondern er möchte eine Landschaft haben, die eher natürlich erscheint. Wobei wir natürlich alle wissen, dass die Landschaften sowieso nicht natürlich sind, sondern Kulturlandschaften. Insofern fällt es mir auch gar nicht schwer, da diese technischen Elemente als weiteres Element einer Kulturlandschaft zu integrieren. Also wie gesagt, viel Arbeit zu tun und ich glaube aber, dass das total hilfreich und auch machbar ist, nicht? Weil man braucht ja, eigentlich bräuchte man so ein paar Leuchtturmprojekte, wo es richtig gut gelingt, solche Energielandschaften auf eine also auf eine Art und Weise zu erlebbar zu machen, dass sie etwas Positives entfachen im Menschen. Und wenn das einmal gelungen ist, dann glaube ich, dass es dann auch den anderen Anlagen sehr viel leichter fallen wird, in dieses Bewusstsein also reinzutreten der Menschen.
Da muss ich irgendwie von zwei Seiten nähern, oder? Das eine ist die Ästhetik. Also wie sieht das aus? Wie nehme ich es wahr? Und das andere ist aber vielleicht wieder diese Entkopplung. Also ich habe irgendwie zu Hause meine Steckdose und ich habe irgendwo anders Kilometer entfernt dieses Windrad, was nicht so ganz miteinander zu tun hat. Also wenn ich jetzt da mein Handy aufladen könnte, wäre es vielleicht noch was anderes. Dann fühle ich das, okay, ich habe irgendwie, sehe da oben den Wind, das Ding dreht sich und unten kann ich laden. Mhm. Aber du hast deine, wir haben sehr viele Bücher zu Energielandschaften.
Da gibt es eben auch, ich komme jetzt zu der Dissertation drauf, ich habe ja mit Sören Schöbel, der da viel dazu gearbeitet hat in München, der hat so ein Buch rausgebracht, Windenergie und Landschaftsästhetik. Dann gibt es Power of Landscape von Sven Strimke, der auch versucht hat, diese ganzen Themen mal zusammenzufassen. Und nicht zuletzt haben wir ja mal mit dem Energiegarten versucht, schon vor 10, 20 Jahren in der Braunkohle-Folgelandschaft sozusagen die Transformation der Kulturland, der Braunkohlefolgelandschaft mit Energielandschaften zu flankieren und da eben neue Modelle auszuprobieren. Aber es ist eben so, dass die meisten Menschen leben in den Städten und in den Städten hast du das Problem nicht. Ne? Die Windparks stehen auf dem Land und werden meistens auch bisher noch so finanziert, dass eben die Landbevölkerung vergleichsweise wenig davon hat, sondern diejenigen, die das Geld irgendwie dafür bereitstellen und die Investoren. Und darum gibt es da, glaube ich, nicht so diese Verzahnung mit der bürgerlichen Gesellschaft, die da irgendwie auch ein Interesse dran hat, dass diese Dinge in der Breite irgendwie vernünftig gestaltet werden. Und das ist vielleicht bei unseren landschaftsarchitektonischen Projekten, um mal wieder auf den städtischen Kontext zu kommen, wo du dich ja auch mehr bewegst. Du hast das ja vorhin gesagt, du bist gar nicht so der Fan oder ist nicht dein Hauptsteckenpferd, sich mit regionalen großen Maßstäben zu beschäftigen, sondern eher in urbanen oder in, sagen wir mal, Objektplanungsmaßstäben. Da sind ja immer viele Menschen irgendwie auch im Umfeld, die, mit denen du interagierst und die dann später auch im besten Fall von deiner Umwelt unmittelbar profitieren oder auch relativ unmittelbar und nicht erst vielleicht über Umwege, wie das in der Landschaft ist, wo du vielleicht mal durchwanderst oder wo du vielleicht gestört bist, wenn da nachts die Lampen blinken. Und darum glaube ich, ist es im urbanen Kontext zumindest leichter, die Leute mit diesen oder in einem so einem haptischen Kontext, der die Menschen auf einem anderen Maßstab irgendwie betrifft, leichter sie vielleicht von diesen Handlungsebenen für die Umwelt zu überzeugen und sie mit Bildern auch ins Tun zu bringen. Wir versuchen das ja auch bei unseren Planungen und auch in den Gesprächen mit den Bauherren, diese ganzen sensorischen Themen mitzudenken und den Leuten auch klarzumachen, wie wichtig das ist, dass sie eigentlich als Teil der Umwelt auch ihren Beitrag dazu leisten, dass es eben für die Menschen eine lebenswerte Umgebung ist.
Was da interessant ist, da hatten wir vorhin diskutiert. Wir hatten vor ein paar Folgen die Leiterin der Berliner Regenwasseragentur, Dalla Nickel, da, die gesagt hat, was man liebt nur, was man kennt. Und da kamen wir dann zu dem Thema Wasser eben oberflächlich führen, sodass so irgendwie gesehen wird, das verschwindet nicht. Jetzt könnte ich das ummünzen, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, man liebt nur, was man fühlt. Oder irgendwie so. Also reicht es, zu sehen, das Wasser geht dahin und ist in der Mulde und vielleicht ist die auch bespielbar und irgendwie kein technisches Bau, sondern Teil von der Freiraumplanung? Oder muss es wirklich ein krasses Gefühl wecken? Irgendwas, was ist wie Wellen überspülen meinen Fuß und ich sehe Gezeiten so in die Richtung. Eine Haltung, die man.
Also ich bin kein Fan von, also überhaupt dieses, das muss so und so gut sein. Ich glaube eigentlich, da ist das Spektrum so riesig an den Dingen, die geht und es können ja sowohl ganz kleine Interventionen sein als auch größere. Insofern würde ich nicht sagen, das muss jetzt immer die Meerpromenade sein. Ne? Mhm. Wenn man jetzt wie ich in so einer Doktorarbeit über Dinge spricht, dann sucht man sich vielleicht natürlich, also suche ich mir die Beispiele, die möglichst eindrucksvoll sind, weil ich es ja versuchen muss zu beschreiben. Und insofern bin ich eher bei diesen wirklich sehr fast schon ja wirklich ergreifenden Projekten teilweise gelandet. Aber ich denke, dass man die gleichen Prinzipien genauso gut innerstädtisch und in einem kleineren Maßstab anwenden kann.
Hast du da ein Beispiel vor Augen, wenn man es jetzt mal, also du hast jetzt ja viel vom Meer gesprochen und vom Wind und von den Stürmen, die da ja auch irgendwie miteinander in Korrelation stehen. Die Stürme entstehen ja auch zum Teil durch das Meer und durch die unterschiedlichen Temperaturen. Wenn du das jetzt zum Beispiel mal so bildhaft irgendwie entwickelst, wie das an einem innerstädtischen Platz zum Beispiel sein könnte in Berlin, ne, der vielleicht vor allem durch Bebauung geprägt ist und durch viele Menschen, die dort sind. wenn du da die Ästhetik des Klimas abbilden könntest, du hast dann ein Stadtklima im Prinzip, du hast da urbane Verhältnisse, die jetzt im Moment eben zu Überhitzung im Sommer führen und durch die starken Regenfälle vielleicht auch, jetzt haben wir ja im Moment auch gerade wieder irgendwie auch Nutzbarkeiten in Frage stellen und so weiter. Würde dir da was einfallen?
Also ich habe nicht nur so tolle Mehrprojekte analysiert, sondern auch innerstädtisch. Also von der Struktur hatte ich ja oder habe ich die Arbeit so aufgebaut, dass ich halt einmal so Richtung Norden, Skandinavien, da diese eher stürmischen Wetter geprägt, also vom Wetter her stürmisch geprägten und teilweise ja auch mit niederschlagabenden arbeitenden Projekte untersucht habe und dann einmal nach Südeuropa, um einmal das Warme und das Kalte sozusagen erspüren zu können. Und meine Reise nach Südeuropa ging nach Spanien und vor allen Dingen in die also Barcelona und Region. Und ein Projekt, was ich da also als ausgezeichnet wahrnehme, ist der Kahn Frames Museumsgarten von Marty French, das ist ein Architekt aus Barcelona. Der hat es ist eigentlich ein als öffentlichen Raum nutzbaren Park oder Garten für ein Museum für zeitgenössische Malerei gebaut. Und das ist also wirklich ein kleines Projekt, sehr viel, also ein Stück weit kleiner als diese anderen Uferpromenaden. Und da geht es ganz stark um das Arbeiten, also so wie ich es interpretiere, er würde das sicher selber ein bisschen anders beschreiben, aber in meiner Interpretation ganz stark um das Arbeiten mit Hitze und die Erzeugung von sanfter Kühle, um dieser wirklich dieser wahnsinnigen hochsommerlichen Hitze in Barcelona etwas entgegenzusetzen. Und was er eigentlich, vielleicht wenn man das so als Hauptelement, was er eigentlich getan hat, ist, einen ganz dichten und modellierten Wald zu erzeugen. Auf ungefähr, jetzt weiß ich die Quadratmeterzahl nicht, müsste ich nochmal nachlesen, aber ich würde jetzt sagen, vielleicht so 200 mal 200 Meter vielleicht so in der Größenordnung. Und auch das ist ein Projekt, auf das ich eigentlich zufällig gestoßen bin. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gesucht habe nach klimatischen Phänomenen, sondern eher auch eins, was ich auch auf so einer Studie-Exkursion gefunden habe. Eigentlich nur, weil wir auf der Suche nach einem Ort fürs Mittagessen waren. Und wir waren mit dem Fahrrad da unterwegs, sind dieses Grid in Barcelona halt runtergefahren. Es ist ja super heiß, irgendwie kein Baum und so weiter. 40 Grad, es waren wirklich ungelogen 40 Grad. Und dann war da dieses kühle kleine Wäldchen, das ist ein bisschen abgesenkt, das stand sehr lange Zeit eine Fabrik drauf und dadurch hat es einfach ein anderes Level an Topografie als der übrige Straßenraum. Und man rollt dann mit dem Fahrrad also runter, irgendwie 1,50 Meter ist in diesem kühlen Wäldchen drin. Und dieser ganze Ort spielt endlich die ganze Zeit mit Kontrasten, hell, dunkel, kühl, warm. Die Materialitäten nehmen das nochmal auf. Also es gibt so einen Moment, wo man in so einen super heißen Innenhof kommt und da geht man so an Eisenketten vorbei, die nochmal also richtig kalt sind im Vergleich zu allem, was man da sonst spüren kann.
Eisenketten,
das ist also ist ja ein Museumsort. Ne? Ja, also es gibt ja ein Tor, wo man drunter nochmal durchläuft, um dann, bis man in diesen Innenhof kommt, der einen wahnsinnigen Kontrast zu dem Wäldchen aufnimmt. Also der ist hell getüncht, also wirklich gleißender Sonnenschein, ein Baum, der wirklich oder gar keinen Schatten macht. Von meiner Weile macht natürlich Schatten. Ich habe ihn als nicht Schatten wahrgenommen. Und bevor man da halt reingeht, geht man durch so ein ganz niedriges Tor, wo es sehr, sehr tiefer Schatten ist. Und da dann hängen diese Eisenketten runter, die dann nochmal richtig kalt sind, wenn man dann da so die Hände so einmal durchschweifen lässt. Das ist von allen Projekten, die mir in den Kopf kommen, der eindrücklichste im Sinne von, also was ich eigentlich wahrnehmen kann, so multisensorisch, nicht nur mit, ja, also wirklich gerade diese Hitze und wie geht man mit Hitze rum. Und ich finde, aus diesen Projekten kann man vieles lernen. Also das hatte ich zumindest versucht in der Doktorarbeit, da immer so Gestaltungsprinzipien rauszudestillieren. Was ist es eigentlich, was ich davon lernen kann? Die ein Stück weit so zu abstrahieren, dass man die dann wieder auf das Entwerfen mit anderen Orten übertragen kann. Und um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, was ich da total spannend fand, die haben recht schnell wüchsige Bäume verwendet. Nicht? Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man schnell Schatten erzeugen will, also schnell im Sinne von innerhalb der nächsten 5 Jahren oder so, dass man dann Bäume verwendet, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einfach wirklich schnell wachsen. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt auch schon mal im Büro versucht habe anzuwenden. Also wirklich dieses dieses Thema eines schnell wachsenden Baumes, der ganz schnell mal Schatten spendet, wo ich nicht 10 Jahre warten muss, sondern vielleicht nur 3 oder 4.
Das finde ich gut.
Ja, also waren gleich 2 Fragen, die du schon angerissen hast, die ich hatte. Also eine war, genau, gibt es Entwurfswerkzeuge, die sozusagen daraus abgeleitet werden?
Also ich nenne es Prinzipien, aber man kann es auch Werkzeug vielleicht nennen. Ja, ich würde es Entwurfsprinzip nennen, ja.
Und das war jetzt, also was ich für mich mitnehme, ist, Extreme sind nicht unbedingt negativ.
Ja, ja.
So, das wäre irgendwie gut. Weil eigentlich versucht man ja das mindern und dann steht aber vielleicht ein Ort, der gleichmäßig langweilig ist, übertrieben gesagt.
Ja.
Und dann die Frage, was hat das in deinem Berufsalltag geändert, dass du diese Arbeit geschrieben hast? Wird das irgendwie implementiert? Ich könnte mir vorstellen, dass eure Entwurfstexte vielleicht ganz anders aussehen. Also es wird
das hat mich sensibilisiert, würde ich sagen. Also in genau dieser Hinsicht, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. Und also wir alle kennen ja auch den Entwurfsalltag. Es ist auch nicht so, dass man immer in jedem Wettbewerb da geht es einfach auch um andere Themen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich immer da sitze und überlege, was das wichtigste klimatische Phänomen eines Ortes wäre und wie ich das jetzt gestalterisch stärken könnte. Aber auf der anderen Seite gibt es schon immer wieder Momente, wo ich merke, die sehe ich jetzt auf jeden Fall, da bin ich jetzt sensibilisiert und auch, wo ich mir über diese ganzen Dinge der Haptik sehr viel mehr Gedanken mache als früher quasi. Als vor der Arbeit, ja. Aber auch im Wettbewerb, also ich meine, der Wettbewerb, der lebt ja auch davon, dass damit ein Entwurf Erfolg hat im Wettbewerb, braucht der auch so eine Schmackes-Idee, nicht? Und das kann nicht immer Ästhetik des Klimas sein. Also das wäre ein bisschen realitätsfern. Und manchmal, glaube ich, das ist auch ein Thema, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch erst in der Leistungsphase 3 dann integriert wird. Auch vielleicht, weil es nicht immer halt unbedingt das entwurfsprägende Thema sein muss, sondern es kann auch eins sein, was auf der Detailebene hinzukommt. Das war also auch eine Erkenntnis für mich in der Arbeit, es muss nicht immer das Thema des Ortes stellen, sondern es könnte auch auf einer Detaillierungsebene dann wieder zu Wort kommen, sozusagen. Genauso wie die Frage der Entwässerung, beziehungsweise man will ja eigentlich nicht entwässern, sondern das Wasser vor Ort halten. Also der Umgang mit dem Regenwasser eins ist, das ist ja nicht immer ein Entwurfsthema, aber trotzdem ist es immer relevant. Und wird dann aber halt manchmal vielleicht erst in der Leistungsphase 2 oder 3 und nicht im Wettbewerb ganz, ganz groß thematisiert.
Ja, diese Schmackes-Idee, wir nennen es immer auf dem Bier, die Bierdeckel-Idee, also irgendwas, wo man so klein schreiben kann und da irgendwie hinkritzelt, kommt ja auch dadurch, dass man ja im Team arbeitet. Also ich vermute mal, das werdet ihr auch tun, zumindest hier ist es dann irgendwie so, dann wäre ja komisch, wenn du immer kommst, also die Ästhetik des Klimas und immer denkst, ja, das haben wir jetzt.
Ja, muss ich auch mal verstanden.
Du hast es ja auch, also ich glaube, es hängt ja sehr vom Projekt ab. Ne? Es kann ja auch durchaus mal sein, dass die Ästhetik des Klimas, so wie bei dem Barcelona-Projekt, da würde ich das mal so interpretieren, ist das so, ob man es als Ästhetik des Klimas oder Ästhetik der Kontraste irgendwie betrachtet. Aber da ist es ja so ein ganz starkes Motiv, dass man mit dieser Kälte und der Wärme und den Kontrasten von hell und dunkel irgendwie so gearbeitet hat, das eigentlich auch scheinbar offensichtlich so durchdekliniert hat durch all die Ebenen. Da ist es vielleicht schon ein bestimmtes Element. Du hast es ja auch in deinem Text so ein bisschen relativiert, dass es eben nicht nur darum geht. Du sagst auch, ich sage nicht, dass das Leben eines Ortes der alleinige oder auch nur der entscheidende Baustein sein wird, um eine kognitive Dissens zu überwinden. Aber es kann mal so sein. Es kann mal Projekte geben, wo das vielleicht ein wichtiger Hauptpunkt ist. Wir haben ja bei Wald Berlin Klima, bei dieser Ausstellung im Grunewald, ich weiß nicht, ob du die kennst, da haben wir den Auftrag gekriegt von den Berliner Forsten, das Thema Klimawandel und wie hängt das mit den Berliner Forsten zusammen und wie hängt die Grundwasserneubildung wiederum mit dem Wald zusammen. Also eigentlich für die Öffentlichkeit wahrnehmbar zu machen, dass man das sowas wie CO2, was eigentlich so ein flüchtiges Produkt ist, was kein Mensch irgendwie greifen kann, was aber in jeder Diskussion auftaucht als eben wissenschaftliches, rationales, technisches Kriterium. Das haben wir versucht bildhaft zu machen, indem wir diese Ausstellung im Grunewald nicht mit technischen Dingen überfrachtet haben, sondern eher mit erlebbaren Elementen. Das ist vielleicht auch, könnte vielleicht für dich auch ganz interessant sein. Da haben wir zum Beispiel mal einen Teilbereich des Waldes mit Lebensmittelfarbe die Stämme angestrichen, dass du da so wirklich durch so einen ästhetisch Landart-ähnlich inszenierten Waldabschnitt gehst.
Das markiert, glaube ich, genau die Menge an Bäumen, die notwendig ist, um den CO2-Ausstoß eines Berliners zu kompensieren. Und dann steht dann so und so viel Quadratmeter und denkt man so, ja, was ist denn das? Und da steht man so mittendrin und auch ein bisschen wie unter Wasser. Also ich fühle mich dann wie unter Wasser. Das ist irgendwie ein ganz toller Moment und gleichzeitig eindrücklich.
Genau. Und an einer anderen Stelle haben wir mal diese CO2-Mengen versucht, irgendwie zu materialisieren und haben mal diese Unterschiede, die wir, diese unterschiedlichen Sektoren, die dazu dafür verantwortlich sind, dass wir CO2 produzieren, ins Verhältnis gesetzt und das irgendwie in räumlichen, in Baum, in geschichteten Holzstapeln sozusagen angedeutet. Und ich glaube, sowas kann durchaus mal sein, dass das im Vordergrund steht. Bedacht wird das ja eigentlich immer, du hast es ja eben gesagt, dass man, also wenn man ein seriöser Landschaftsarchitekt oder Landschaftsarchitektin ist, dann wird man immer diese Klimathemen mitdenken, wie als wichtiges Kriterium. Und da haben wir uns auch so ein bisschen gefragt, diese neuen Entwürfe, die jetzt entstehen, und gerade wenn in der Auslobung nicht nur im Nebensatz, sondern sehr prägnant, auch diese Nachhaltigkeitsthemen im Vordergrund stehen. Das heißt, wir wollen hier ein Zeichen setzen für einen nachhaltigen, klimaresilienten Ort, der uns noch in 20 Jahren irgendwie lebenswerte Umgebungen schenkt. Dann hat man jetzt eben häufig Entwürfe in den Wettbewerben, die auf den ersten Blick sehr grün wirken. Und wenn er zu steinern wirkt, glaubt man eben manchmal nicht, dass er irgendwie dieses Versprechen einhält. Da haben wir vorhin ein bisschen kontrovers drüber diskutiert, dass es durchaus Leute gibt, die noch immer sozusagen eigentlich dieser städtebaulichen Idee nachhängen, dass es vor allem um Stadtraum und um Stadtgefüge geht und dass sich eigentlich diese Klimathemen dem unterordnen müssen. Und es gibt aber auch Entwürfe, die so sehr vordergründig auch diese grünen Themen sichtbar machen und spürbar machen und auch zeigen wollen, dass die Plätze der Zukunft eben anders aussehen als die Plätze der Vergangenheit, weil sie es müssen. Und da ist, glaube ich, jetzt gerade auch so ein bisschen die Diskussion in den Preisgerichten immer wieder, haben wir auch so erlebt, dass dann so manchmal zwei Fraktionen so aufeinandertreffen, die so ein bisschen die alte Schule vertreten und die sagen, nee, das geht nicht mehr. Wir müssen hier auch neue Bilder erzeugen, die nicht mehr eine idealisierte Vorstellung der italienischen Renaissance da wiedergeben oder so.
Ja, also ich glaube, die Diskussion, die wird man jetzt einfach die nächsten Jahre führen im Büro und im Preisgericht und dann auch mit der Stadt. Weil natürlich braucht man ja auch wiederum befestigte Flächen, nicht? Und irgendwie ist es ja manchmal, also ich glaube, ich kann schon auch verstehen, dass manche Leute dann irgendwie auch genervt sind, wenn man als Landschaftsarchitekt alles grün machen soll und woanders wird, ohne mit der Wimper zu zuckern, einfach unendlich viel Asphalt für irgendwelche neuen Straßen und die Radien müssen jetzt doch wieder größer werden und so weiter. Und da redet niemand drüber. Also dass das dann so ein bisschen, das kriegt ihr dann ist ja die Diskussion auch nicht mehr seriös, ne? Also, und ich glaube, da fühlt man sich dann vielleicht einfach auch, das kriegt so ein gewisses Art von Greenwashing, ne? Wenn man sagt, die Plätze sind auf einmal grün und dann können wir neue Straßen bauen, so nach dem Motto.
Ja, oder grün ist auch nicht gleich grün, das hatten wir vorhin auch.
Das kommt natürlich auch noch dazu, ja, und dass der Biotopwert eines Rasens, und dann, wie sieht es überhaupt im Sommer aus und so, das sind, letztendlich steckt der Teufel immer im Detail. Also ich würde jetzt auch nicht, ich glaube, ich würde das auch wiederum für die Profession fast sagen, dass keiner von uns jetzt anfängt, einfach alles grün anzumalen, sondern dass es natürlich eine Abwägung nach wie vor ist, wie viel befestigte Fläche braucht man. Braucht man ja auch aus funktionalen Gründen, Versammlungsort, Stadt, Marktplatz und so weiter. Und wie viel Grün und was für ein Grün? Also irgendwie finde ich fast die Frage spannender, was ist es eigentlich dann für ein Grün? Weil ich wäre zum Beispiel auch nicht ein Fan davon, alle Rasenflächen abzuschaffen und nur noch Wiese in der Stadt zu haben, weil natürlich der Rasen, und damit meine ich jetzt aber auch einen Kräuterrasen und alles, was betretbar ist, einen ganz, ganz großen Wert hat für uns Städter.
Ja, dann eher den Menschen dient als den Tieren.
Er dient den Menschen, ja. Ja, natürlich. Aber da gibt es ja auch, also da gibt es ja wirklich spannende Forschung, nicht, zum Thema Rasen und wie sich Rasen weiterentwickeln kann zu sowohl nachhaltigen als auch betretbar und sicher. Also ich glaube, der Biotopwert wird wahrscheinlich nie der höchste sein bei so einem Rasen, aber auch da ist ja ein Unterschied, ob es ein Kleerasen ist oder.
Dann die Artenzusammensetzung oder die Pflege?
Also geht um beides, genau, unterschiedliche Arten, die dann eine andere Pflege resultieren, schon mal besser dann fürs Grünflächenamt, aber halt auch widerstandsfähiger gegen Trockenheit und gleichzeitig aber trittfest, natürlich, damit man es betreten kann. Also so ein Feld einfach, so wie ist eigentlich die Qualität des Grüns der Stadt? Was gibt es da noch an neue Kategorien?
Ich habe jetzt ja auch so mitgenommen in deiner, wie du es beschrieben hast, dieser Luxus, so hast du es vorhin genannt, dass du dich sozusagen intensiv mal mit einem Thema beschäftigen durftest, forschen durftest, dich mehr oder weniger auch frei wissenschaftlich mal bewegen durftest, eben nicht in den üblichen Kontexten, wo man auch von Aufträgen und den Erfordernissen des Alltags geprägt wird. Und du hast gesagt, du bist jetzt sensibilisiert und auch inspiriert vielleicht ein Stück weit von deiner Arbeit. Und du hast natürlich auch dir unheimlich viel Wissen draufgeschaufelt, mit dem du jetzt zukünftig operieren kannst und deine Kollegin vielleicht auch bereichern kannst. Und was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Du machst jetzt deine Verteidigung noch? Du lässt das Buch dann irgendwann veröffentlichen? Soll das auch verkauft werden oder weißt du es noch nicht genau?
Also man kann ja entweder online veröffentlichen, dann ist es, soweit ich weiß, einfach verfügbar für alle, oder man findet einen Verlag. Mhm. Ich glaube ja, also die ist ein bisschen dick geworden und ich weiß nicht, ob es einen Verlag gibt.
Wie viele Seiten hat es denn am Ende?
So irgendwie 380 oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es einen Verlag gibt, der das veröffentlichen möchte. Also was super wäre, die dann gekürzt zu veröffentlichen, aber ich glaube, das ganze Ding, das wäre ein bisschen too much. Also veröffentlicht wird muss ja, genau. Also das ist ganz, also das ist ja Teil der Promotion, dass man veröffentlicht. Aber ich meine, dass es als Buch verkauft wird, das wäre toll, aber das dann in einer gekürzten Form.
Wenn wir jetzt so an unser junges Publikum denken, wir haben ja nicht nur junge Zuhörer, die denken ja vielleicht auch, Mensch, das könnte mich ja auch interessieren, eine Doktorarbeit mal zu schreiben. Du wirkst jetzt auch so, als würdest du es nicht bereuen bisher. Wie lange hast du daran gearbeitet, wenn du das mal so in Jahren beschreibst?
Eigentlich möchte ich mal ganz optimistisch positiv sagen, nicht lange, auch wenn sie es doch lange anhält. Also ich habe 2015 angefangen mit der Stelle. Die Stelle geht 5 Jahre lang. Aber man muss ja sagen, sie ist gedrittelt. Also so eine Stelle, die macht man ein Drittel Lehrer, ein Drittel Verwaltung, ein Drittel Forschung. Also 5 geteilt durch 3 kann man rechnen. Ich habe ein Kind bekommen, insofern ein Jahr mehr mit drauf. Dann hatte ich ein halbes Jahr ein Forschungsstipendium noch als Abschlussstipendium bekommen. Und dann nochmal, ich glaube, 2 Jahre tatsächlich gebraucht, wo ich halt am Wochenende oder in der Freizeit noch ein bisschen was gemacht habe. So die letzten 10%, die dann leider immer noch am längsten dauern und am schmerzhaftesten sind. Aber also den Großteil der Arbeit habe ich wirklich in diesen 5 Jahren wissenschaftliche Stelle plus das halbe Forschungssemester, was ja dann 100% war. Aber natürlich, wenn man es jetzt mal anders rechnet, von 2015, jetzt haben wir 2024, sind es trotzdem 9 Jahre, die vergangen sind. Und das ist, ich bin ja noch keine, also das ist einfach nur abgegeben, nicht? Das heißt ja noch gar nichts. Insofern sind es wahrscheinlich, hoffen wir, dass alles gut geht und dann wären es wahrscheinlich 10 Jahre.
Ja, ich würde mich freuen, wenn du uns zur Verteidigung vielleicht informierst, wenn der Termin ist.
Fiesen Fragen.
Bitte? Nee, wir stellen keine fiesen Fragen.
Mich würde noch interessieren, hast du irgendwie so ein, also um vielleicht das mal so richtig, alles, was dich da inspiriert hat, in ein Projekt zu bringen oder in einen Wettbewerb, gibt es da irgendwie, hast du das Gefühl, es müsste mal den perfekten Wettbewerb für da geben oder eigentlich, ach, es findet sich in jedem Projekt so, in jedem Objekt die Möglichkeit? Und wenn ja, sagen, was wäre das für so ein Traumwettbewerb?
Also eigentlich könnte ich jetzt seit der Frage mit beides mal mit Ja beantworten, was natürlich blöd ist, weil einerseits irgendwie, wie gesagt, so eine Quint ist ja, also so ein ganz kleines, also ein Detail, glaube ich, findet man in jedem Ort, der sich mit klimatischen Bedingungen auseinandersetzt. Und wenn man die Muße und die Zeit und die Energie hat, da ein Detail zu erarbeiten, was sich mit so einem klimatischen Phänomen, und Klima ist ja überall, ne? Also insofern könnte man selbstverständlich an jedem Ort auch ein klimatisches Phänomen spürbar machen. Und manchmal macht man es, glaube ich, auch ohne dass man das eigentlich als Ziel hatte. Also das passiert, glaube ich, auch, weil wir als Landschaftsarchitekten sehr darauf trainiert sind, umfassend unsere Umwelt wahrzunehmen und daraus einen tollen Ort zu gestalten, ne? So, und aber auf deine andere Frage, was müsste der perfekte Ort eigentlich sein? Also einer, der wahrscheinlich, ich glaube, mich würde ein Ort reizen, der schon mal so ein starkes klimatisches Phänomen mit sich bringt. Nicht? Also das heißt, da haben ja auch diese Orte, die ich analysiert habe, gezeigt, das sind Orte, die bringen ein großes Potenzial mit. Und wahrscheinlich ist es sind es deswegen nicht zufällig diese Orte an Meeresküste geworden, die natürlich mit dem Wind deutlicher arbeiten, als es innerstädtisch sind. Und es ist nicht zufällig Barcelona, wo wir durch das Azorenhof einfach 40 Grad Temperaturen im Sommer durchschnittlich haben. Also so eine super Antwort habe ich jetzt nicht auf deine Frage, also auf deine zweite Frage. Außer halt, es müsste einer sein, der so ein starkes klimatisches Phänomen.
Richtig, so was umdrehen kann, wo die meisten Menschen am Anfang sagen, wie schrecklich hier ist das und das, und dann irgendwie man das drehen kann. Gut, dann danke dir.
Sehr gerne, danke euch für die Einladung.
Das war die Folge mit Sophie Holz. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Teilt die Folge doch mit all denjenigen, die sich mit der Integration von klimatischen Veränderungen in der Landschaftsgestaltung beschäftigen. Wünsche und Anmerkungen zu der Folge könnt ihr wie immer an media@hochc.de richten.
In 4 Wochen haben wir dann die nächste spannende Folge für euch. Zu Gast ist Theresa Gläser und mit ihr sprechen wir über Pflanzen. Wir haben gemerkt, das ist mit das beliebteste Thema hier, und mich freut es, dass wir mit ihr eine Landschaftsarchitektin haben, die sich auf Pflanzenplanung spezialisiert hat und da unglaublich viel Fachexpertise mit uns teilen kann. Es geht sowohl um aufwendigere Pflanzungen, also zum Beispiel für Landesgartenschauen, aber auch für Pflanzungen, die eher für den Alltag sind. Mal schauen, vielleicht kriegen wir auch eine Antwort auf unsere Frage, ob es ja sowas wie die Wunderkombination gibt, die wir ab jetzt überall in schwierigen Lagen setzen können. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin und bis bald. Tschüss.